Schönen guten Morgen auch von mir. Ich lasse es mal auf gekippt, ja, wenn es jemand doch ziehen sollte. Sagt es einfach. Kein Problem. Ja. So, will ich noch ganz kurz hier umbauen. Nee, brauche ich nicht, danke. Aber ich hoffe, die. Was geht jetzt hier? Ja, sieht gut aus. Gut. Ja, wir machen da weiter. Und dann hatte ich gedacht, wo wir schon mit beschäftigt waren, mit dem Epheserbrief, sind ja schon im zweiten Teil angekommen. Wir erinnern uns. Der Epheserbrief, sehr strukturiert, sehr einfach einzuteilen, hat zwei Teile. Den lehrmäßigen Teil, die ersten drei Kapitel, haben wir betrachtet. Den praktischen Teil, die letzten drei Kapitel, da sind wir noch mittendrin. Und ich mache so eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir schon hatten. Bei diesem zweiten Teil haben wir gesehen, der teilt sich wiederum in drei Bereiche und einen Schluss. Und den ersten Bereich haben wir schon gesehen, den der christlichen Gemeinde am Anfang von Kapitel 4. Den zweiten Bereich haben wir zur Hälfte betrachtet und den dritten werden wir heute auch nicht mehr schaffen. Und das hatten wir letztes Mal gesehen, der Bereich des christlichen Bekenntnisses, zu dem wir alle gehören. Und es geht ja darum, wie wir leben, wie wir uns da verhalten. Ja? Und da war einfach diese Polarität, nicht mehr wie die Gottlosen leben, sondern ein neues Leben leben. Und da gab es ganz praktische Hinweise, nicht mehr lügen, sondern Wahrheit reden, nicht mehr stehlen, sondern arbeiten, nicht mehr unnütze Worte reden, sondern erbauliche Worte, nicht mehr Bosheiten verüben, sondern Güte üben und so weiter. Ja? Und in dem Stil geht es jetzt im Grunde genommen weiter, wenn wir jetzt zu dem zweiten Teil dieses Teils kommen, nämlich zu Kapitel 5 ab Vers 1. Und bevor ich jetzt dann aus dem Text lese, vielleicht schon mal vorab, um was geht es da? Wir werden sehen, es sind im Wesentlichen zwei Themen. Es geht um Liebe. Was ist unser Vorbild für Liebe? Wie sieht das konkret aus? Was passt nicht zur Liebe? Und es geht um Licht. Wir sind im Licht. Wie können wir das wirklich praktisch ausleben und ein Licht sein in dieser Welt? Und was passt nicht zum Licht? Ja? Das sind eigentlich im Wesentlichen die zwei Punkte. Oder man könnte sagen vier Punkte. Liebe und was passt nicht dazu? Licht und was passt dazu oder passt nicht dazu? Und da wollen wir als fünften Punkt noch den letzten vertiefen. Denn wenn es darum geht, was heißt es denn im Licht zu sein, dann gehört dazu auch der Gedanke, den Willen des Herrn zu erkennen. Licht zu haben, um den Willen des Herrn zu erkennen. Und dazu gehört auch die Frage, wie gebrauchen wir unsere Zeit? Und den Punkt will ich da noch ein bisschen vertiefen. Okay, also die fünf Punkte für heute. Und ich schaue jetzt auch schon mal schnell auf den Überblick. Das sind diese ersten vier Punkte. Und lese auch gleich den Text dann noch dazu. Wie gesagt, es geht um Liebe und um Licht. Wir hatten ganz am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht, als wir Kapitel 1 betrachtet haben vor allem, mal so einen Vergleich gemacht, der Epheserbrief im Vergleich zum Römerbrief, dass es da Unterschiede gibt. Erinnert euch? Man könnte jetzt auch einen Vergleich machen zum ersten Johannesbrief. Das will ich jetzt aber nicht vertiefen, aber nur mal so als Anregung. Denn tatsächlich, der Epheserbrief berührt sich in vielen Punkten mit dem ersten Johannesbrief. Zum Beispiel hier Licht und Liebe. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, da steht beides im ersten Johannesbrief. Ganz typisches Thema von Johannes. Aber wir nähern uns hier diesem Thema an im Epheserbrief und haben auch diese Themen hier. Also ich lese jetzt erstmal zu dem ersten Punkt die ersten zwei Verse von Kapitel 5. Epheser 5, Vers 1. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Das ist mal der erste Punkt. Also, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild oder mit anderen Übersetzungen, seid Nachahmer Gottes. Gott ist Liebe, Gott übt Liebe und das ist unser Vorbild für unsere Liebe. Oder auch Christus genauso. Wenn wir sagen Gott, dann denken wir natürlich auch an Christus. Denn Christus hat seine Liebe erwiesen, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Größere Liebe hat niemand, würde Johannes sagen. Ja? Also das ist das Vorbild auch für unsere Liebe, ganz praktisch. Wir können lieben, weil wir zuerst geliebt sind, würde Johannes wieder sagen. Ja? Und hier heißt es so, nehmt euch Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Also weil Gott mich liebt, ich sein geliebtes Kind bin und ich diese Liebe auch kenne und genießen darf, nur deshalb kann ich die Liebe auch reflektieren und wieder weitergeben. Anders geht's nicht. Von uns aus sind wir zu dieser göttlichen Liebe nicht fähig. Aber weil wir geliebt sind, können wir sie auch weitergeben. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das ist ziemlich umfassend. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ist noch vielleicht ein kurzer praktischer Hinweis an der Stelle. Der steckt da auch mit drin, wenn man genau hinguckt. Wenn von Christus die Rede ist, dann heißt es hier, Christus hat sein Leben für uns gegeben, wie ein Opfer. Ein Opfer, das er Gott dargebracht hat. Also da werden zwei Gedanken miteinander verbunden. Es ist einerseits, war es ein Opfer für uns. Und andererseits ist es gleichzeitig ein Opfer gewesen, das er Gott gebracht hat. Gott zu einem Wohlgeruch. Und da steckt jetzt ein praktischer Hinweis drin für uns. Wenn es darum geht, mit dieser Liebe zu lieben, ganz praktisch, dann ist es auch so, dass das nur dann funktionieren kann, wenn wir in erster Linie an Gott dabei denken. Ja, also wenn ich jetzt Liebe austeile, sage ich mal, und ich hoffe immer darauf, dass dann wieder was zurückkommt, es ist ja schön, wenn was zurückkommt, in der Regel wird es auch so sein, aber wenn ich nur darauf baue, dann werde ich irgendwann enttäuscht werden, weil in der Regel kommt weniger zurück, als man denkt. Aber wenn wir lieben, weil wir es für Gott tun, ja, dann ist es was anderes, dann haben wir eine ganz andere Motivation, dann kann man nicht so enttäuscht werden. So schnell jedenfalls. Ja, das ist so ein ganz praktischer Hinweis an der Stelle. Also, Liebe. Und dann kommt ja zweitens auf das zu sprechen, was nicht zur Liebe passt. Das ist schon der zweite Punkt jetzt. Was passt jetzt eigentlich nicht, um das ein bisschen konkret zu machen, zu einem Leben in Liebe. Und ich lese mal hier auch noch ein paar Verse, Vers 3. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Also es ist so ein Gegensatzpaar, zwei Gegensatzpaare. Also statt Unmoral und Habgier ein heiliges Leben und statt Obszönitäten und ähnlichem Dankbarkeit. 1. Mal kurz, wenn man sagt, es passt nicht zur Liebe, dass diese Unmoral und auch auf sexuellem Gebiet nicht dazu passt, ist klar, es hat mit Liebe nichts zu tun. Aber was hat hier die Habgier zu suchen? Die passt hier rein, die passt in mehrfacher Hinsicht hier hinein. Erstens, sowohl auf diesem Gebiet, wenn man nur an sich denkt und seine eigene Bedürfnisbefriedigung, ist das auch eine Art von Habgier. Ja? oder wenn sagen wir mal, Männer Frauen als Objekt betrachten, einfach nur, dann ist es eine Habgier, hat mit Liebe nichts zu tun. Ja. Aber auch Habgier ganz allgemein, weil es geht, bei der Habgier geht es immer darum, ich will das für mich haben, für mich, für mich, für mich. Ich kriege gar nicht genug für mich, Gier. Das ist das Gegenteil von Liebe. Ja. Bei der Liebe geht es ja darum, dem anderen was zu geben. Dem anderen was zu geben. Also das passt hier, das passt alles nicht zur Liebe. Ja. Solche Dinge. Und deshalb soll das bei uns nicht gefunden werden, bei weitem nicht gefunden werden, sondern im Gegenteil sollen wir ein Leben mit Gott leben. Das ist ein heiliges Leben. Ja. Das ist kein langweiliges Leben oder sowas, sondern einfach ein Leben mit Gott. Und statt diesem dummen, gottlosen Geschwätz, lieber besser Dankbarkeit. Denn oft hinter dummen Witzen und gottlosem Geschwätz oder Lästerungen steckt oft so ein bisschen Undankbarkeit, oder? Man lästert über die Regierung, über den Chef, über die Firma, weiß ich, über was alles. Man schimpft, man macht doofe Witze darüber, vielleicht sogar den eigenen Partner. Manchmal hört man, wie Frauen über ihre Männer schimpfen, wenn sie die Männer nicht dabei sind, oder umgekehrt. Das ist alles nicht gut. Und da steckt auch mit drin eine gewisse Undankbarkeit. Sehen wir doch lieber, für was wir alles dankbar sein können. Ja, da machen wir nicht so dumme Witze und schimpfen immer die ganze Zeit. Also, statt solchen Dingen Dankbarkeit. Das ist hier, sind so ein paar praktische Hinweise. Weiter führt das Paulus jetzt nicht aus, da könnte natürlich noch viel dazu sagen. Wichtig ist, wie wir den roten Faden hier sehen, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, von der Liebe Gottes. Das ist der erste Punkt. Dann kommt der zweite Punkt, oder wenn man jetzt will, den dritten Punkt, Licht. Und ich lese jetzt auch hier aus Vers 6, ja nein, Vers 8. Vers 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut ist, was gerecht ist, was wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Ah, also jetzt Licht. Wir gehören zum Licht. Das ist mal grundsätzlich so, weil wir zum Herrn gehören. Gehören wir zum Licht, sind sozusagen im Licht. Und die Ermahnung, wenn man so will, ist jetzt auch im Licht praktisch zu leben. Und das ist nicht automatisch so gegeben. Wir können benebelt werden, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Oder wir können einschlafen. Und das ist auch ein Beispiel, was jetzt Paulus hier hat am Ende dieses kleinen Abschnitts. Da hat er dieses Zitat aus dem Alten Testament, was er hier anwendet und sagt, wach auf, der du schläfst. Das ist Vers 14. Steh auf von den Toten, dann wird der Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Was heißt das? Was meint er damit? Also wir können einschlafen. Wenn jemand schläft, dann liegt er da und man kann gar nicht auf den ersten Blick sehen, ist er jetzt tot oder lebt er noch? Der liegt halt da wie die Toten auch. Aber so soll es ja nicht sein. Wir sollen ja unser Licht leuchten lassen unter dieser finsteren Totenwelt. Und deshalb sagt er, also wenn du da so liegst, weil du eingeschlafen bist, dann steh auf. Du kannst es. Steh wieder auf. Und dann wirst du dieses Licht des Christus einfangen und in diese dunkle, tote Welt reflektieren. Wie der Mond das Licht von der Sonne einfängt, weil er über der dunklen Welt steht und dann sein Licht in die Finsternis hinein reflektiert. So darf es auch bei uns sein, dass wir das Licht des Christus einfangen, weil wir auf ihn sehen und es dann in die Welt hinein reflektieren. Ja? Also wach auf, der du schläfst, wenn du schläfst. Steh auf und der Christus wird dir leuchten und du wirst ein Licht in dieser Welt sein. Und dann, was heißt ein Licht sein? Das heißt eben, diese Dinge hervorzubringen, die gut sind, gerecht sind, die wahr sind, diese Früchte. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir im Einzelfall erkennen, was will denn der Herr von mir gerade? Das haben wir gerade schon ein bisschen gelesen in Vers 10. Überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Ganz grundsätzlich. Aber dann heißt es weiter, jetzt kommen wir schon zum vierten Punkt. In Vers 15. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Erstmal soweit. Ja, also da geht es jetzt darum, den Willen des Herrn zu erkennen. Und da sollen wir eine gewisse Sorgfalt walten lassen. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Wir müssen eine gewisse Einsicht haben in das, was ist denn der Wille des Herrn, um uns klug verhalten zu können. Ja. So heißt es hier. Und verstehen, was der Herr von uns möchte, Vers 17 am Ende. Das darf uns kennzeichnen, das gehört dazu, wenn man zum Licht gehört, zum Herrn gehört, dann versteht man auch, was sein Wille ist. Und immer mehr, und immer besser hoffentlich. Und dass wir das dann auch entsprechend zeigen können in dieser Welt. Jetzt will ich noch einen Gedanken noch hinzufügen, bevor ich da nochmal näher drauf eingehe. Mit diesem Licht leuchten lassen in dieser Welt. Kurz noch ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet das denn so eigentlich konkret? Das sagt man immer so schnell, so daher, ist ja auch ein anschauliches Bild. Aber da gibt es hier so komische Aussagen, wie zum Beispiel hier, ich springe jetzt nochmal ganz kurz zurück, ein paar Verse zu Vers 11. Also wir sollen diese guten Früchte hervorbringen und dann heißt es, all dieses Tun, was da im Dunkeln geschieht, da sollen wir uns nicht dran beteiligen. Was der Finsternis entstammt, keine guten Früchte hervorbringt, deckt solches Tun vielmehr auf. Also das Licht deckt das dunkle, böse Treiben auf. Was heißt denn das? Ich glaube, es ist einfach zu verstehen, aber trotzdem bleibe ich kurz dabei stehen, weil ich habe da auch schon komische Sachen dazu gehört. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt überall herumschnüffeln im Dreck, um zu gucken, was gibt es alles Schlimmes in der Welt. Um das hervorzuzerren und zu sagen, guck mal da, was es alles gibt. Ja? Das soll nicht der Fall sein. Wir sollen jetzt nicht im Internet rumsurfen und gucken, was gibt es da alles an bösen Sachen. An kinderpornografischem Material oder sonst was. Oder an Hetze und Hass. Und was es alles so gibt in den sozialen Medien. Sollen wir das hervorzerren und ans Licht bringen? Oder manche Übersetzungen sagen auch, vielmehr straft es auch. Sollen wir das jetzt strafen? Sollen wir unseren Nachbarn hinterher schnüffeln? Sollen wir gucken, was macht die Tochter des Nachbarn des Nachts? Um sie dann ins Licht zu zerren? Um sie zu verpetzen bei ihren Eltern? Sollen wir das machen? Sollen wir das strafen? Sollen wir sie mit bösen Blicken bestrafen? Nein, natürlich nicht. Ja, ich übertreibe jetzt natürlich, aber um es einfach nur ganz deutlich zu machen, das ist nicht das, worum es geht. Ja? Das ist nicht unser Licht leuchten lassen in dieser Welt, sondern im Gegenteil, wenn wir so auftreten würden, dann wären wir ganz komische Gesellen. Die mag ja gar keiner. Also darum geht es nicht. Ja. Sondern, nein, es ist viel einfacher. Indem wir einfach uns anders verhalten. Indem wir einfach das Gute tun. Wir müssen gar nicht wissen, was es alles Böses gibt in der Welt. Wissen wir gar nicht. Sondern indem wir einfach das Gute tun. Dadurch lassen wir das Licht leuchten. Und dadurch decken wir auch das andere als böse auf, sozusagen. Ohne es bewusst irgendwie hervorzuzerren. Ja. Oder Leute irgendwie bloßstellen zu wollen oder so. Das ist auch nicht der Gedanke. Sondern einfach, indem wir das Gute tun, lassen wir unser Licht leuchten in dieser Welt. Sind wir, mit anderen Worten, aus dem Matthäus-Evangelium, das Salz der Erde, das Licht der Welt. Ja. Also das ist ganz einfach. Wir müssen uns nicht mit dem Bösen beschäftigen, nochmal, sondern eben fragen, was ist der Wille des Herrn? Da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Punkt. Das ist das Einzige, was uns sozusagen, worauf wir Sorgfalt verwenden sollen, zu erkennen, was ist der Wille des Herrn. Und worin wir auch Zeit investieren sollen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Auf den Punkt gehe ich gleich nochmal ein, wie gesagt. Hier noch an der Stelle zwei Ergänzungen. Wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir doch hier so ein paar praktische Dinge, wie das so geht mit dem Willen des Herrn erkennen. Zwei praktische Hinweise. Erstens, Vers 18. Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Also dich berauschen, benebeln. Man kann sich natürlich nicht nur an Wein berauschen, auch an anderen Drogen oder auch an sonstigen Dingen. Ja? Man kann auch an Computerspielen sich berauschen, an einen Rauschgeraden, einen rauschartigen Zustand, wo man nur noch an das denkt. Man kann sich mit der Arbeit berauschen, nur noch für die Arbeit da ist und nur noch daran denkt und wie benebelt ist, wie Scheuklappen aufhat, überhaupt nicht mehr sieht, was in der Welt um einen herum vor sich geht, überhaupt nicht mehr achtsam ist, sondern einfach nur noch im Blindflug oder im Autopilotenmodus einfach durch den Nebel fliegt, ohne weiter irgendwie mal innezuhalten, stille zu werden und zu fragen, was will eigentlich der Herr von mir? Also das steckt alles drin in diesem Wort, berauscht euch nicht, benebelt euch nicht, sondern schaut, dass ihr einen klaren Kopf behaltet, dass ihr die Welt mit Gottes Augen seht, wie wir vorher gesungen haben. Das ist der erste Hinweis. Und der zweite ist Vers 19 und 20. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern oder geistlichen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also da geht es darum, dass wir in so eine, also nicht nur nicht benebelt sein und dann in ein Vakuum kommen, sondern dass wir auch in eine geistliche Stimmung kommen, sage ich mal. Dass wir unser Herz wirklich in Einklang bringen mit dem Herrn. Und da, dass eine Resonanz entsteht. Dass wir also durch solche Lieder können helfen, da so ein bisschen so in eine geistige Stimmung zu kommen. Oder auch die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Deshalb ist es auch hier, dass man auch durchaus gemeinsam sowas machen kann. Und Gott danken, auch das gehört dazu, dass wir uns ausrichten auf Gott, uns öffnen für Gott. Und eben vor Gott zur Ruhe kommen, vor Gott innehalten. Nicht nur vor dem Nichts, sondern vor Gott. Das ist also der zweite Hinweis hier, den Paulus gibt. Es gehört alles zu dem Thema, fragt nach dem Willen des Herrn. Gebraucht eure Zeit entsprechend gut. So, bei diesem letzten Punkt, da will ich, das habe ich gesagt, noch kurz vertiefen, als fünften Punkt, das Thema Zeit. Also es steht da, dieser Vers 16, ich habe drei Übersetzungen mitgebracht. Luther sagt, kauft die Zeit aus. Die Elberfelder Bibel, CSV-Edition, sagt, kauft die gelegene Zeit aus. Die lehnen sich immer stark an Luther an. Aber hier ein bisschen anders, die gelegene Zeit. Und ihr NGÜ zum Beispiel sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Anmerkung. Oder wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann macht davon Gebrauch. Also, das gibt uns schon ein bisschen Hinweis, um was es hier geht, wenn hier von Zeit die Rede ist. Wenn man jetzt nur das Wort Zeit hört, kann man ein bisschen auf den falschen Weg geführt werden. Auf den Holzweg sozusagen. Ja, also stellt euch mal vor, ich würde den Vers jetzt so lesen und denken, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und ich denke bei Zeit an, der Tag hat 24 Stunden. 8 Stunden brauche ich zum Schlaf, 8 Stunden für die Arbeit, bleiben mir noch 8 Stunden übrig. So, und die will ich jetzt optimal ausnutzen. Jede Minute, das sind so und so viele Minuten, kann man ausrechnen, liest man manchmal auch sowas. Ja, in irgendwelchen komischen Eintragsbüchern liest man so komische Sachen. Und dann, wie optimiere ich das? Wie kann ich das jetzt am besten, das meiste davon rausholen? Ist das gemeint? Soll ich da jetzt auch noch in Freizeitstress verfallen oder in einen geistlichen Freizeitstress? Die Leute haben sowieso schon Freizeitstress und wir müssen auch noch nach der Gemeinde gucken und hier unsere geistlichen Aufgaben wahrnehmen und dann wirst du noch mal mehr Stress. Ist das gemeint? Bestimmt nicht. Und wie gesagt, wenn man genau hinguckt, ist es natürlich überhaupt nicht gemeint, weil das Wort Zeit ist ein anderes Wort hier. Es geht um Gelegenheiten, die sich bieten. Gelegene Zeit oder Gelegenheit. Also manchmal ergibt sich einfach eine Gelegenheit. Es tut sich eine Türe auf. Man ist gerade so, denkt, was könnte jetzt passieren? Und plötzlich ergibt sich ein Gespräch mit dem Nachbarn, den man so draußen am Gartentürchen trifft. Und man merkt jetzt, das ist die Gelegenheit. Da tut sich eine Türe auf, habe ich schon jahrelang drauf gewartet, aber jetzt ist die Gelegenheit. Er hat Zeit, ich habe Zeit, jetzt ist die Gelegenheit. Ja? Und solche Gelegenheiten nicht zu verpassen, darum geht es. Solche Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen und davon Gebrauch zu machen. Ja? Das ist jetzt nicht immer nur so ein 5-Minuten-Fenster, das kann einfach auch eine ganze Zeitspanne sein. Ja? Eine gelegene Zeit, wo sich einfach mal in einem vielleicht sogar ganzen Lebensabschnitt eine Türe auftut und diese dann zu gebrauchen. Darum geht es. Ja? Und da merkt man schon, das ist eigentlich ein bisschen fast das Gegenteil von dem, was ich zuerst gesagt habe. Denn wenn ich nur 24 Stunden am Powern bin, dann merke ich gar nicht mehr, wann sich eine Türe auftut. Und jetzt geht es so wie dem Rudolf vor 2 Wochen. Jetzt macht ja eigentlich normalerweise keinen Sinn, über griechische Worte zu reden, die keiner nachvollziehen kann. Aber an der Stelle will ich da doch mal 2 Worte erwähnen, die meisten von euch auch kennen werden, da bin ich sicher. Es gibt im Griechischen tatsächlich 2 verschiedene Worte für Zeit. Oder auch 3, wenn man Äonen noch mit dazu nimmt. Aber nehmen wir mal diese beiden Worte. Chronos und Kairos. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ne? Chronos, das ist ein Wort, das kennt man ja auch im Deutschen. Chronologie. Chronometer. Auf gut Deutsch Uhr. Kann man Chronometer nennen. Also, ja, also das ist einfach diese Zeit, die man messen kann. Das, woran wir typischerweise denken, wenn wir das Wort Zeit hören. Ja? Ein Zeitraum, Intervall, eine Spanne, der Tag hat 24 Stunden, das ist Chronos. Eine Stunde hat 60 Minuten und so weiter. Ja, das kann man messen, das kann man abzählen und so weiter. Das ist diese Zeit, die so einfach so abläuft auf dem Zeitstrahl. Aber im Griechischen gibt es ein anderes Wort und das ist eben jetzt das, worum es hier offensichtlich geht. Und das auch hier steht, das ist das Wort Gelegenheit. Die rechte Zeit, eine günstige Zeit, eine Tür, die sich auftut. Da geht es jetzt nicht um eine messbare Zeit, das kann ich nicht mit der Uhr messen, mit einer Stoppuhr oder so, sondern es sind einfach Gelegenheiten, die sich ergeben. Und die zu erkennen. Darum geht es. Ja, also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, kann man sich mal so ein bisschen merken. Denn nochmal, ums Erste geht es nicht. Gerne
oben. Bei der Auswahl in diesem Vers, ist das auch in dem Fall Kairos oder ist das Wort an Chronos, die böse Zeit?
Ja, gute Frage. Müsste ich jetzt nachschauen? Ich vermute aber, dass es das ein anderes Wort ist tatsächlich. Ja. Ja. Aber kann man gerne mal nachgucken, ja. Ich war vorher, als ich es gelesen habe, habe ich auch schon gedacht, hätte ich eigentlich nachgucken können vorher, aber habe ich nicht. Okay, ja, aber das ist jetzt hier tatsächlich wichtig, deshalb ist das Wort Gelegenheit auch eine ganz gute Übersetzung, gelegene Zeit oder Gelegenheit, darum geht es tatsächlich, ja. Dass wir das erkennen. Und nochmal, Beide, das Wort Zeit ist schon richtig, da kann man nicht sagen, dass das falsch ist. Es sind beides, in beiden Fällen geht es um Zeit, das sind jetzt auch nicht gegensätzliche Dinge. Sondern wenn sich zum Beispiel eine gelegene Zeit, wie sagen wir, die Jugend ist eine gelegene Zeit, um zu lernen. Das ist auch eine Zeitspanne, wenn man so will. Ja, also, aber schwer zu messen, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Aber es ist auch so eine gelegene Zeit. Und da merkt man, dass es schon miteinander verwandt ist, Chronos und Kairos. Und trotzdem, in dem Zusammenhang wie hier jetzt, könnte man fast sagen, es ist geradezu das Gegenteil. In dieser Hinsicht. Ja. Denn, wie gesagt, wenn ich das Wort die Zeit auskaufen falsch verstehe im Sinn von Chronos, was hier aber nicht steht, dann komme ich völlig auf den Holzweg. Ja, dann denke ich immer, ich muss noch mehr tun. Also 8 Stunden Schlaf ist eigentlich zu viel, man kann es optimieren auf 6. Ja, und dann hat man schon wieder mehr Zeit gewonnen. Und dann muss ich aber auch was reinpacken in die Zeit, noch einen Dienst wahrnehmen, noch eine Aufgabe übernehmen und noch und noch und noch, um das Maximale rauszuholen aus der Zeit. Gleichzeitig ein bisschen auf die Gesundheit achten, dass man es auch 80 Jahre durchhält, aber da das Optimum rauszuholen, nein, darum geht es nicht. Das ist völlig der falsche Weg. Völlig der falsche Weg. Also auf so die Ideen wären die früher gar nicht gekommen. Das ist ein bisschen so ein moderner Gedanke, glaube ich. Sondern, ich wiederhole mich, aber das schadet vielleicht in dem Fall nichts. Sondern es geht darum, dass wir wirklich im Gegenteil auch Zeiten der Stille haben. Jeder Christ spricht von stiller Zeit, und zwar zu Recht, weil er das braucht. Er merkt, er braucht das. Aber nicht als ein weiterer Punkt, der abzuhaken ist und dann auch noch zu optimieren ist, sondern wirklich stille zu werden. Also da braucht man auch mal ein bisschen Freiräume, um so eine Stille zu wirklich, und da will ich anzukommen. Haben wir auch gerade gesungen, in der Stille angekommen. Und es knüpft auch ein bisschen an dem an, was Norbert letzten Sonntag gesagt hat. Wir brauchen diese Zeiten der Ruhe. Und um eben auch, ich sag mal, achtsam zu bleiben für das, was der Wille des Herrn ist. Um zu hören, um eine Antenne zu haben für seine Belange. Aber auch, um eine Antenne zu haben für das, was passiert eigentlich gerade hier um mich herum. Weil, wie gesagt, sonst sehe ich gar nicht das Bedürfnis des anderen, weil ich ja nur am Rennen bin. Das ist auch, also, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir heute, das machen wir jetzt heute nicht mehr. Nächstes Mal dann die Schöpfungsordnung. Auch ein spannendes Thema. Aber was wir heute gesehen haben, ist Kapitel 5, der erste Teil. 5 Punkte. Erstens, wir sollen alles aus Liebe tun oder alles soll von der Liebe bestimmt sein. Und das Vorbild dafür ist die Liebe Gottes bzw. Christi. Zweitens, was dazu nicht passt, sind solche unmoralischen Dinge oder Habgier, weil es gerade das Gegenteil ist von Liebe. Oder dummes Geschwätz, Obszönitäten, das Gegenteil von Dankbarkeit und auch von Liebe. Ja? Das war der zweite Punkt. Drittens haben wir gesehen, wir sollen ein Licht sein, wir sind im Licht und sollen auch entsprechend leben, indem wir uns anleuchten lassen, wie bei der Liebe. Wir sind geliebt und reflektieren die Liebe und beim Licht ist es genauso, wir lassen uns anscheinen sozusagen von Christus und reflektieren es dann in diese Welt hinein. Dazu müssen wir auf Christus schauen, aufstehen und auf Christus schauen, nach seinem Willen fragen. Da sind wir schon beim 4. Punkt, dass wir jetzt Sorgfalt darauf verwenden, zu fragen, was, Herr, was willst du eigentlich? Und 5. haben wir gesehen, dass eben das mit dem Thema Zeit, dass man das natürlich richtig verstehen kann und glaube ich, auch kein Problem ist, das zu verstehen. Wenn wir die Zeit auskaufen, den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit machen, dann heißt das eben nicht, dass wir nur am Rennen sind die ganze Zeit, sondern im Gegenteil, das heißt, dass wir wirklich auch Zeiten der Stille haben. Suchen, um in der Stille anzukommen, um dann den Willen des Herrn erkennen zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.